Okay, haben wir es endlich. So, ich bin sehr dankbar, dass es mir besser geht. Danke auch an Simon, dass er mich vertreten hat. Meine Frau hat gesagt, letzten Sonntag, meine Stimme ist noch eine Oktave tiefer als normal. Und das sagt schon was. Ja, lass uns beten, bevor wir weitermachen. Beten wir zusammen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer Gott, Vater im Himmel, danke für diesen Tag. Danke, dass du da bist jetzt, dass du uns zusammengerufen hast. Danke für das, was wir in deinem Wort entdecken können. Und ich bitte dich einfach, dass du uns jetzt öffnest für das, was du sagen willst. Herr, du bist gut. Nimm all das von uns weg, was uns von dir ablenkt, Herr. Wir wollen ganz für dich da sein. Amen. Dürft euch setzen. Ich habe überlegt, was beeindruckt dich? Was findest du beeindruckend? In unserer Gesellschaft heutzutage wollen Menschen einen Eindruck hinterlassen. Sie tun verschiedene Dinge, um gesehen zu werden. Ein extremer Weg, den man hat, ist der sogenannte rote Teppich. Bei besonderen Anlässen, dann sind Schauspieler, Politiker, Musiker, was auch immer, die einen großen Auftritt machen und da sind Zuschauer drumherum, die sie bewundern und dann eben auch die Paparazzi mit ihren Kameras. Sie wollen Aufsehen erregen, sie wollen Aufmerksamkeit für sich. Vielleicht fühlen sie sich bestätigt darin, ich bin wer, ich hab's vor's gebracht. Ehrlich gesagt, dass ich die Geschichte letzte Woche gelesen habe, habe ich an dieses Ereignis gedacht. Vor allem, als wir diesen einen Vers gelesen haben, wo es um den König Agrippa geht. Sie erschienen also am nächsten Tag in ihrer ganzen fürstlichen Pracht und betraten, begleitet von hohen römischen Offizieren, den maßgebenden Persönlichkeiten der Stadt, den Audienzsaal. Großer Auftritt. Ich weiß nicht, ob sie denn damals schon einen roten Teppich hatten, aber es war auf jeden Fall, sie waren bestimmt extra fein angezogen oder was auch immer, zu solchen Anlässen. Diese alle wollen Eindruck machen, die wollen ihr Erfolg zeigen, dass sie etwas zu etwas gebracht haben. Sie wollen von anderen bewundert werden. Und interessant ist in dieser, wenn du das dir vorstellen kannst, da sind all diese Leute, die in den Saal kommen, fein angezogen und alles, und dann am Ende von dem Vers steht, Festus gab den Befehl und Paulus wurde reingeführt. Da muss man sich ja vorstellen, da sind all diese fein angezogenen Leute ganz toll und sitzen da und dann kommt ein Gefangener rein. Ich gehe davon aus, dass er noch in Ketten ist. Ich glaube nicht, dass sie ihm extra einen Anzug gegeben haben für den Auftritt, sondern was er anhatte. Also so ein Kontrast sieht man hier zwischen diesem Paulus in dieser Gruppe gegenüber. Nun war aber er eigentlich im Mittelpunkt, denn der König Agrippa, der wollte ihn kennenlernen. Er wollte einen Eindruck von ihm bekommen. Er hatte schon von ihm gehört. Paulus darf, weil Agrippa das möchte, vor der ganzen Gruppe reden. Ist ja, als ich das gelesen habe, musste ich daran denken, dass es eigentlich auch eine Erfüllung ist von einer Prophezeiung. Da hat Jesus nämlich in Kapitel 9 als bei seiner Bekehrung gesagt, Paulus, Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Das heißt, hier werden diese Worte von Jesus selbst erfüllt. Und hier, also Paulus stand vor einem König. Und Paulus darf sogar reden. Nun, wir werden nicht die ganze Verteidigungsrede, das ist jetzt natürlich mittlerweile seine vierte Rede, wo er sich verteidigt. Er hat es einmal in Jerusalem gemacht, vor dem großen Volk. Und er hat es dann in Caesarea, wo er im Gefängnis ist, zweimal vor den römischen Offizieren und jetzt einmal vor König Agrippa. Das Interessante an dieses Mal ist, dass er so nicht einfach seine Geschichte erzählt, sondern er kommt wieder zurück zu dem, was sein Anliegen ist. Ich bin überzeugt, er wollte nicht nur zeigen, dass er unschuldig ist, sondern er wollte auch diese Gelegenheit nutzen, um den Menschen klarzumachen, worum es geht, was das Evangelium, die gute, frohe Botschaft eigentlich ist. Und er begann eigentlich recht, ich sag mal harmlos, also normal, wie er immer begann, hat gesagt, wie eifrig er war und wie wichtig es ihm war, wirklich diesen jüdischen Glauben zu vertreten und dass er ein Pharisäer war und der strengste Pharisäer und merkte nebenbei, ja, diese ganzen Juden, die da sitzen, die können das bestätigen. Sie wissen es, die können das alles erzählen, wenn sie wollen. So war ich. Und jetzt kommt die Unterbrechung, dass er praktisch nicht einfach weiter erzählt seine Geschichte, sondern er sagt hier plötzlich, wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt und das ausgerechnet von Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Das Volk der Juden hatte jahrhundertelang eine Hoffnung, die sie durch schwere Zeiten getragen hatte. Sie waren 70, 80 Jahre lang gefangen in Babylon, danach konnten sie wieder nach Hause kommen, aber die sind nie richtig so ein Land mit einem eigenen Herrscher. Kamen also verschiedene andere Großmächte und haben sie unterworfen. Aber sie hatten diese Hoffnung, die genährt wurde von Verheißungen, Zusagen, die Gott ihnen gegeben hatte, von Propheten, von Jahrhunderte davor. Und das hat sie praktisch angespornt, treu zu bleiben, ihrem Glauben treu zu bleiben. Und diese Hoffnung hat er auch. Und er sagt, das Verrückte ist eben, dass diese Hoffnung, die wir in Jesus erfüllt sehen, ist eigentlich das, wofür er angeklagt wird. Das ist eigentlich schwer zu glauben. Und die Bestätigung dafür ist der Auferstehung. Und dann merkt ihr hier einfach, warum fällt es euch so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Und ich habe hier die Juden, er sagt die Juden hier, das ist eigentlich in Klammern, weil es in Urtext nicht steht. Das ist eine, die Leute, die es übersetzt haben, haben gemeint, er spricht dann den Juden. Es kann sein, man denkt, er trägt es vor und dann vielleicht guckt er zur Seite und die der Juden und sagt, warum fällt es euch so schwer? Aber es kann einfach sein, dass er alle anspricht und sagt, Jesus ist auferstanden. Warum ist das so schwer, das zu glauben? Warum eigentlich ist das schwer zu glauben, dass Gott einen Mensch auferwecken kann? Die Juden sind nämlich nicht seine Hauptpraktische. Zuhörer, an die er seine Rede richtet. Er redet mit Agrippa und hofft, ihn auch da zu überzeugen. Ja, nach diesen Worten, die wir hier lesen, ging er zurück zu seiner Geschichte. Er redet von seiner Bekehrung, dass er die Christen verfolgte und dass er dann eben nach Damaskus wollte, nicht nur in Jerusalem verfolgte, er verfolgte in anderen Städten und dann nach Damaskus gehen wollte, in Syrien, sogar im Ausland, um die Juden, die Christen geworden sind, dort zu verhaften. Und dann kommt dieses Licht vom Himmel, Saulus bekehrt sich und wird dann zum Jesus Nachfolger. Und bekommt eine Aufgabe, erfüllt diese Aufgabe und dann geschieht diese Sache, dass eigentlich der Grund ist, warum er da ist, ist, dass er von Juden aus dem Ausland, also hellenistische Juden, angegriffen wurde, weil sie ihn erkannt haben und weil er wusste, Paulus hat dort, wo sie gewohnt haben, ihr Leben schwer gemacht oder so haben sie es empfunden. Und so spricht er darüber. Er sagt, weil ich das gepredigt habe, was Jesus ihnen aufgetragen hat, verhafteten mich einige Juden im Tempel und versuchten mich umzubringen. Doch Gott beschützte mich, sodass ich heute noch lebe, um allen, vom Kleinsten bis Größten, diese Tatsachen zu berichten. Ich lehre nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben, nämlich, dass der Christus leiden und das als Erster von den Toten auch verstehen würde. Als Licht für die Juden wie für die Nichtjuden. Also zwei Dinge will ich hier extra vorheben. Paulus sagte, als er von den Juden in Jerusalem angegriffen wurde, ich meine, wir kennen die Geschichte, ne? Ich nehme an. Da wird er angegriffen, da kommen die Soldaten. Sie haben ihn gerettet, praktisch von den Juden. Ihn getragen zum Teil, damit er rauskommt. Doch was sagt Paulus hier? Er sagt, Gott beschützte mich. Nicht die Römer, Gott. Wie kann das sein? Entschuldigung. Das steht nirgends in Kapitel 21 davon. Aber das ist, glaube ich, eine Wahrheit, die wir erkennen müssen. Gott arbeitet viel mehr hinter den Kulissen als vor den Kulissen. Manchmal suchen wir eine wunderbare, tolle Wunder von Gott und wollen unbedingt das erleben. Wenn es passiert, super, dann sage ich auch, preis den Herrn. Aber wenn wir diese besonderen Sachen suchen, kann sein, dass wir die normalen, alltäglichen Wirkungen von Gott verpassen. Dass wir nicht sehen, wie er in und durch Menschen wirkt. Praktisch, sagt man, hinter dem Vorhang, hinter den Kulissen. Es ist mein Gebet, dass Gott uns die Augen dafür öffnet. Das Zweite, was ich sehe, Es sieht Paulus hier wieder von den Propheten redet und ihre Prophezeiungen. Das war für ihn so wichtig, auch ein Teil seiner Rede. Er will, dass die Menschen wissen, dass es nicht hier spontan irgendwas passiert mit Jesus, sondern dass es wirklich über die Jahrhunderte von Gott so geplant war. Und er sagt einfach, was er praktisch mit den zwei Stellen, die wir gelesen haben, in beiden, dass Gott seine Zusagen, seine Verheißungen erfüllt in Jesus. Und er sagt nicht, welche sie sind. So habe ich überlegt, eigentlich wäre es war mir einfach interessant, manchmal ist einfach zu sehen, diese verschiedene Verheißungen, die er uns gegeben hat. Also habe ich mir einfach ein paar ausgesucht, das sind bei weitem nicht alle. Und wir werden die dann eben jetzt, ich lese sie einfach mal kurz vor. Da sprach Gott zu Abraham, in deinem Samen, das ist Einzahl, nicht Mehrzahl, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja. Und dann in 1. Mose 49 sagt er, für immer hält Juda das Zepter in der Hand, aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Es war für die Juden sehr wichtig zu wissen, der König kommt von den dem Stamm Juda. Deshalb diese ganzen Stammbäume, die man sieht in Matthäus, Lukas vor allem. Mose selbst sagte, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Gott selbst versprach dann David, denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen aus deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen, ein Haus bauen. Ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Na, auf der einen Seite war das Salomo. Salomo hat eben ein Haus gebaut, aber er ist gestorben. Aber sein, bis zu Jesus, Jesus erfüllt diese Verheißung. Jesaja 7,14: Der Herr euch wird euch selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel nennt, Gott mit uns. Matthäus zitiert diese Stelle in Matthäus 1. Oder eigentlich der Engel zitiert es, als er mit Maria redet. Dann Jesaja 53, es war der Wille des Herrn, ihn, den Knecht des Herrn, leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Hier wird schon angedeutet, das ganze Kapitel 53, dass der Knecht des Herrn, praktisch der Auserwählte, der Messias, leiden sollte. Denn in Jeremia sagt er, es kommt der Tag, da will ich einen Nachkommen David zum König ernennen. Er wird mir mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. Denn das ist zu einer Zeit, wo schon die Gefangenschaft in Babylon angefangen hat. Der Micha sagte, du Bethlehem, du bist zwar klein und die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in fern Vergangenheit zurück. Ja, bis in die Urzeit. Das haben sogar die Juden zitiert, als Herodes gefragt hat, wo soll der König der Juden geboren sein. Und dann zuletzt Zacharja, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner. Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich und dick, doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Das, was Jesus dann auch getan hatte. Diese Verheißungen und viele mehr, sie haben den Juden, das ging weniger um die Wahrheit von diesen Sachen, okay, jetzt können wir sehen, das führt da ein, das wird da, die haben diese Ankunft von dem Messias sehnlichst erwartet. Und eben diese Verheißung haben ihnen Hoffnung gegeben, haben ihn, sie angesprochen, nicht aufzugeben, Gott treu zu bleiben. Es kommt einer. Und viele Juden haben in Jesus diesen Messias erkannt, aber viele leider nicht. Paulus betont hier, durch die Auferstehung von Jesus ist klar, dass Jesus Christus dieser Messias ist. Nun, zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht warum, aber der Festus, der Römer, sagt, das geht doch gar nicht, Paulus, du bist verrückt, du bist irgendwie vom Sinnen, du hast sie nicht alle. Paulus antwortet, doch, bin ich verrückt. Und das ist etwas, was König Agrippa eigentlich bestätigen kann, denn er kennt sich aus. Er war Jude, auch wenn er auch Römer war. Und denn er gehörte zu dem Haus von Herodes, die alle in Rom aufgewachsen sind. Und dann spricht er direkt Herodes Agrippa an und sagt, du kennst es, du weißt es, du warst hier, du bist hier, das ist alles unter deiner Nase geschehen. Oder? Und Agrippa sagt, du überredest mich bald, ein Christ zu werden. Es scheint, dass er so ein bisschen am Überlegen ist vielleicht, dass Paulus wirklich sehr überzeugend war. Und dann kommen diese Worte von Paulus, diese Abschlussworte, nach diesen Worten, Agrippa sagt, okay, Schluss, er geht raus. Er macht im Grunde genommen Schluss. Aber Paulus sagt da diese Worte, die habe ich schon letzte Woche zitiert. Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin. Abgesehen natürlich von den Fesseln. Man muss das Verrückte an dieser Sache, da steht ein Gefangener in Ketten, so schäbig gekleidet, und er redet mit denen, die alle so fein gekleidet sind und sind, ich wünschte, ihr hättet, was ich habe. Denn was ich habe, ist so viel wert. Dass es viel mehr wert ist als das, was du in deinem Leben hast. Man muss sich auch überlegen, okay? Was meinte Paulus damit? Woran dachte er nur? Und in der Zeit, wo ich mir diese Predigt vorbereitet habe und ich habe auch diese Frage auch gestellt, habe ich etwas gelesen, was mich wirklich angesprochen hat, also wirklich getroffen hat. Und weil ich denke, wenn wir, wenn Leute sagen, okay, was ist das Evangelium? Und wir sagen, okay, du musst an Jesus glauben, du musst umkehren und dann wirst du vergeben und dann hast du einen Platz im Himmel. Du bist gerettet. Ja? Aber es ist so viel mehr. Wir dürfen das nicht dabei belassen. Ich denke, Paulus meinte das auch nicht nur. Und weil diesen Abschnitt in dem Buch mich so angesprochen hatte, habe ich das hier übersetzt oder ich zitiere es einfach, anstatt es in meinen Worten zu geben, weil er das einfach so gut sagte. Jesus sagte, dass wenn wir zu ihm kommen und sein Joch auf uns nehmen, dann finden wir Ruhe. Dass wir dann, wenn wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, in die vollkommene Freude eingehen. Dass die Sorgen, wenn wir nach seinem Reich trachten, uns dann nicht länger quälen. Dass wir, wenn wir in seiner Lehre bleiben, die Wahrheit dann erkennen und von der Sklaverei der Sünde befreit werden. Dass es einen Weg gibt, Gott mit unserem ganzen Wesen zu lieben und alle anderen auch um uns herum zu lieben. Und Paulus setzte da dieses Thema vor und sagt in seiner Verkündigung, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Geist ist. Dass der Geist Gottes die Liebe Gottes tief in uns ausgegossen hat. Dass es einen Weg gibt, in allen Umständen des Lebens zufrieden zu sein. Dass wir von Christus seine Kraft im Angesicht von Mühsal und Tod bekommen. Dass das Ergebnis von einem Leben mit dem Geist Gottes Liebe, Freude, Frieden, Güte und so weiter, diese Liste. Dass es das ist. So ein Leben hat, glaube ich, Paulus gemeint. Das alles bekommen wir nicht automatisch natürlich. Es gibt das ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und das ist, man sagt, auch eine Vision, eine Vorstellung davon, wie das Leben mit Christus in seinem Königreich sein kann. Und ich denke, ich habe es leider, muss ich bekennen, zu viele Jahre getan, dass wir das einfach sehen als etwas ganz weit weg. Wir kommen nie hin. Aber so hat Jesus nicht geredet. Er sagt einfach, so ist das mit Gott. So können wir zusammen mit ihm, durch seinen Geist und die Kraft, können wir dahin. Und dieses Leben wünscht sich Paulus für all seine Zuhörer, dass sie das erleben. Und das ist mein Wunsch auch für uns alle. Nun haben wir mal zum Schluss zwei Fragen zum Nachdenken. Was gibt dir in deinem Leben, in deinem Alltag, diese Hoffnung, die von Umständen völlig unabhängig ist? Was gibt dir Hoffnung? Was hilft dir, Gott, Jesus, treu zu bleiben? Auch wenn die Umstände alles andere als gut sind. Und die zweite Frage ist natürlich, könntest du das Gleiche wie Paulus über dein Leben in Jesus sagen? Ausgenommen natürlich sein Wort von den Ketten, das brauchen wir nicht sagen. Könntest du das sagen? Das ist dein Wunsch, dass alle dieses Leben bekommen, das ich habe? Ja? Schön. Warum? Oder warum nicht? Das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Und ich denke, es ist nicht zu spät so. Ich möchte, dass wir uns in Gruppen treffen und diese Fragen besprechen. Nehmen wir uns mal 10 Minuten. Wir können mal die Ukrainer in einer Gruppe, wir können eine englische Gruppe, deutsche Gruppe, dann sind wir gut gedeckt. Iranische zu zweit. Ja, okay. Dann nehmen wir mal 10 Minuten, macht euch mal einen Kreis und sprecht mal über diese Frage.